Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Caro Corneli.
Ganz herzlich willkommen zu unserem Lieblingsgast-Podcast. Ich möchte Ihnen heute von einem perfekten Moment erzählen, den ich mal zufällig und unerwartet erlebt habe, und zwar in Berlin-Mitte in der Linienstraße. Da hat es eine lange Häuserreihe, mittelgroße Wohnhäuser, im Jahr 1999 weitestgehend unsaniert. Und dann geht man immer so an diesen Häusern vorbei und läuft und läuft und läuft. Und auf einmal, ja, und wer die Gegend nicht kennt, den wird das überraschen, tut sich zwischen diesen Häusern ein wunderschöner großer Fußballplatz auf. Und da bin ich vor vielen Jahren im schönsten Sonnenschein entlang gegangen. Und gerade als ich Sicht auf den Fußballplatz hatte, da rennt ein junger Mann auf das Tor zu und macht ihn rein. Riesen und Jubel oder sowas gab es nicht. Es war eigentlich überhaupt kein Publikum da. Aber ich kannte den Mann und fand das Timing so toll. Und deswegen habe ich diesen Moment abgespeichert als perfekt, weil ich mir nicht sicher war, wie viele von diesen gut getimten Momenten noch so kommen würden. Und man muss sagen, ich hatte recht, solche Momente sind eher was für Filme. Nun zu meinem Gast in der heutigen Ausgabe von Plus Eins, Christian Schulz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Erinnerst du dich an diesen Moment?
Natürlich nicht, aber...
Wirklich nicht?
Nein.
Das kann doch nicht wahr sein.
Das wäre jetzt zu viel gesagt. Nein, aber das ist immer ein schöner Moment, wenn man läuft und sich was vornimmt und dann
und klappt's. Dann zack rein. Es war vielleicht, also ich, in meiner Erinnerung ist es sogar noch so, dass du dich dann zu mir rumgedreht hast und mir zugezwinkert hast, aber dann musstest du weiter spielen, weil, naja, das war ja immer noch ein laufendes Spiel, ne? Also man darf ja nicht nachlässig werden, wenn man einen Ball versenkt hat und sich zu doll freuen, weil sonst versenkt die gegnerische Mannschaft einen, das kennt man ja.
Ich habe einfach dich gesehen und habe mir gedacht, tja, jetzt noch ein Augenzwinkern und das ist ein perfekter Moment.
So war es auch, so war es auch. Wir beide haben uns beim Theaterspielen kennengelernt, im gleichen Jahr, in dem auch das auf dem Fußballplatz passiert ist. 99 oder 98?
99.
99. Wir haben in einem 9 Stunden langen Theaterstück zusammen mitgespielt, 600 Jahre alt, der Text. Ah, das ist schon so lange her, wahrscheinlich ist der Text inzwischen 700 Jahre alt. Nein, nur Spaß. Das Stück hieß Die Celestina und wir waren insofern verbunden, als wir eine Prostituierte und einen Freier gespielt haben. Ich, die Aräuser, und du, der Parmeno, ich, die Prostituierte und du, der Freier. Gott erhalt dir deine Anmut, das hast du auf der Bühne zu mir gesagt. Erinnerst du dich daran wenigstens?
Daran erinnere ich mich natürlich und ich erinnere mich natürlich an diese Beziehung, die wir dort spielten und die sich dann auch ein bisschen weiter trug.
Ja, es gab zum Beispiel, also wir lagen ziemlich lange im Dunkeln zusammen auf der Bühne in einem Bett und haben auf unser Stichwort gewartet. Und wenn ich ziemlich lange sage, meine ich ungefähr 1,5 Stunden. Was ja jetzt bei einem 9-Stunden-Stück gar nicht so riesen verwunderlich ist, ja. Und das, wir hatten immer so Lichter und da, wo das Licht gerade angeschaltet war, da spielte die Musik. Und wo das Licht ausgeschaltet war, da passierte gar nichts. Jetzt mussten wir so 1,5 Stunden still nebeneinander im Bett liegen, auf der Bühne und auf unser Stichwort warten. Ja, das war irgendwie, das war eine schöne Zeit, muss man wirklich sagen. Also ich habe da sehr viel Spaß gehabt. Und ich habe da 60 Seiten Text auswendig gelernt. Weißt du noch, wie viele Seiten du gelernt hast?
Na, ich weiß, wenn ich ihn aufgesagt habe für mich selber, dann habe ich ungefähr 1 Stunde gebraucht.
Na, dann waren es ja nie und nimmer 60 Seiten bei mir.
Na,
man braucht ja für, also ich hatte ja
Erinnerung
weniger Text.
Erinnerung macht immer alles etwas schöner und mächtiger.
Naja, lass es 20 Seiten gewesen sein oder 30. Das waren sehr viele Seiten. Und du hast den ganzen Text mal am Stück aufgesagt, ja? Hast du den auch so gelernt am Stück?
Naja, also ich meine, wir wollten ihn ja nicht vergessen. Wir hatten ja zwar einen Souffleur auf der Bühne, der musste aber nicht oft eingreifen, Gott sei Dank.
Ja.
Aber besser ist, man kann seinen Text.
9 Stunden, ne? Aber man muss sagen, wir haben dieses Stück auch in Teilen gespielt. Also mal irgendwie das erste Drittel und am nächsten Tag das zweite Drittel und dann das dritte Drittel am wieder nächsten Tag, sodass die Leute da nicht 9 Stunden lang auf ihrem Po sitzen mussten.
Ja, das war die Idee, dass das so ein bisschen wie eine Fortsetzungsgeschichte oder wie eine Soap-Opera funktioniert, die man in Teilen präsentieren kann. Es wurde ja immer auch am Anfang gespielt, was vorher geschah.
Ach ja, richtig.
Und dann gab es den Cliffhanger, also das war schon pfiffig gemacht.
Was bisher geschah, das habe ich ganz vergessen. Aber für dich war das tatsächlich erst der Anfang, was Theater in Berlin angeht. Und darüber reden wir gleich noch. Christian Schulz ist heute mein Gast bei Plus 1. Hi, nochmal. Du bist Unternehmer, könnte man sagen, oder? Ich habe länger überlegt, was wohl die Bezeichnung ist, aber ich glaube, ja. Unternehmer passt schon. Und du hast der Stadt Berlin mehrere schöne Geschenke gemacht. Zum einen hast du das Prinzip Strand in der Stadt etabliert und hast uns gleich zwei Strände gebracht, den Oststrand und die Strandbar an der Museumsinsel. Man kann also am Strand Getränke trinken, ohne am Meer zu sein. Dann hast du ein hölzernes Amphitheater bauen lassen und also im Monbijou-Park, da wurde hauptsächlich Shakespeare gespielt, die Märchenhütte eröffnet. Da wurden, wie der Name schon sagt, Märchen gespielt für Kinder und für Erwachsene. Sowas gab es vorher auch nicht. Und du hast es natürlich nicht alles ganz alleine gestemmt, aber du hattest schon irgendwie die Kapitänsmütze auf dabei. Und ich habe hier bei Plus 1 schon öfter mal bemerkt, dass ich alten Freunden Fragen stellen kann, die mich schon immer interessiert haben. Hier kommt jetzt so eine. Woher wusstest du, dass du das kannst? Also du hast ja sowas vorher nicht gemacht. Du warst eigentlich Psychologiestudent, beziehungsweise haben wir gerade drüber geredet, kurz vorher Schauspieler gewesen. Woher wusstest du, dass du sowas kannst, dass das funktionieren würde?
Man muss die Dinge einfach angehen, die man machen will. Das verliert man, je älter man wird, aber wenn man jung ist, dann macht man das. Gott sei Dank macht man das und sagt sich oder fragt sich gar nicht viel. Sondern hat was vor, sagt, da muss jetzt ein Strand in den Monbijou-Park, an die Museumsinsel hin. Und dann holt man ein paar LKWs und schmeißt den Sand dahin und wartet ab, was passiert. Und manchmal kommen dann viele Menschen und sagen, oh, wir sind ja fast in Italien. Und ein paar andere sagen, oh, das geht aber gar nicht. Und dann wartet man ab, was sich durchsetzt. Und ich hatte das Glück, dass sich durchgesetzt hat, dass eben eine Strandbar in Berlin sich einfach so hinpflanzen lassen ließ oder dass Märchenhütten auf dem Bunkerdach stehen bleiben durften, in Anführungsstrichen, also zumindest nicht weggeräumt wurden.
Ja.
Oder andere Sachen sich wieder etabliert haben.
Entschuldige, technische Frage. Wie viele LKWs voller Sand waren das? Zum Beispiel im Fall der Museumsinsel Strandbar?
Also die Strandbarmitte, wenn ich mich richtig erinnere, das waren 7 LKWs. Da lag ja schon Sand. Das war ja, Berlin ist ja auf Sand gebaut. Das Spreeufer ist immer aus Sand.
Ach so.
Aber der Sand ist eben häufig sehr dreckig. Und man kann sich dann überlegen, will man Sand sauber machen oder fährt man lieber die LKWs mit frischem Sand dahin? Und das war die schnellere Version und die überraschendere und die, sagen wir mal, die kraftvollere. Und die hat ja auch funktioniert.
Ja, muss ein schöner Moment gewesen sein, als das dann irgendwie 7 LKWs voller Sand.
Ja, und vor allen Dingen war es schön, dann dort zu liegen und sich wirklich zu fühlen wie in Italien. Der Knackpunkt war ja, dass die Berliner Bäderbetriebe gesagt haben, das Wasser in der Spree in der Stadtmitte hat wieder Badequalität. Und das war dann sozusagen der Weg dahin zu sagen, okay, dann machen wir einen richtigen Strand raus, war sehr kurz. Glücklicherweise ist es mir als Erster eingefallen.
Ja, tatsächlich ist es dir als Erster eingefallen. Das wurde ja dann immer mehr, ne? Du hattest dann, hast dann verschiedene andere Läden noch dazu eröffnet, das Holztheater gebaut, die Märchenhütte eröffnet und so. Gab es irgendwann so einen Moment, wo du dachtest, wow, das ist jetzt aber alles hier ganz schön groß? Oder ist da der innere Unternehmer mit seinen Aufgaben gewachsen?
Nein, es hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Und ich hatte ja das Glück, dass ich viele, viele gute Freunde und Mitarbeiter und auch Ideengeber da mit dabei hatte. So, das hat sich eins aus dem anderen ergeben. Man macht einen Strand, dann denkt man danach, ob man nicht vielleicht ein Schiff macht. Dann will man tanzen.
Ach, das Schiff hatte ich ganz vergessen.
Ja, also in der Spree ließ sich glücklicherweise im Jahre 2006 noch ein Lastkahn vorm Bode-Museum verankern und auf dem konnte man natürlich hervorragend Theater spielen. Aber das Entscheidende ist, das ist nochmal die Antwort auf die Frage von vorhin. Da ergibt sich eins aus dem anderen. Man sieht die Sachen, wie sie sein könnten. Man unterhält sich mit den Leuten in einer Stimmung, die auf Machen gepolt ist. Auf einfach, wir tun es einfach. Wir denken nicht lange darüber nach, ob was verboten ist oder zumindest, solange es nicht völlig sittenwidrig ist, machen wir es einfach. Und daraus hat sich in den Nullerjahren sehr, sehr viel ergeben. Und das ist das, was in der Stadt geblieben ist. Das reklamiere ich jetzt nicht mal als meinen eigenen Erfolg, sondern ich darf vielleicht sagen, wie du vorhin sagtest, ganz bescheiden, ich hatte das Glück, die richtigen Partner zu finden. Es waren einfach viele Theatermacher dabei, viele kreative Leute, die da dran mitgewirkt haben. Und ich war nur immer derjenige, der da so ein bisschen...
Derjenige, der die Kapitänsmütze oder in deinem Fall den Cowboyhut aufhatte. Und gibt es so einen Moment, wo du da saßt in deinem Imperium und gesagt hast, ich habe es geschafft?
Ich glaube, das Wichtige war, dass immer was Neues kam und dass man sich was einfallen lassen musste. Also der Übergang zur Märchenhütte beispielsweise war ja gar nicht so konzipiert im ersten Moment, dass wir dort eine Hütte hinstellen eine Holzhütte aus Polen holen. Aber wir haben immer wieder vor Problemen gestanden. Die Probleme hießen, was machen wir mit den Schauspielern im Winter oder was stellen wir insgesamt mit Theater an? Also es hat sich immer das eine aus dem anderen ergeben. Oder die Schiffe. Die Schiffe haben wir in dem Moment erfunden, als der Park umgebaut wurde.
Jetzt hat er auch noch die Schiffe erfunden, meine Güte.
Also das stimmt, daran merkt man, wie. Aber daran merkt man, wie es mit mir damit auch, wie es mit einem durchgeht bei so einer Sache. Man sieht das dann und hat ein Problem und auf einmal denkt man an eine Lösung oder es erscheint eine Lösung. Und natürlich haben wir keine Schiffe erfunden, aber wir haben die Flächen erfunden.
Und natürlich sozusagen der Zauber des Anfangs. Also man startet was und irgendwo kommt eine Energie her, die einem dann dabei hilft.
Es gibt ja dieses Sprichwort, das liegt in der Luft, genauso wie im Tanzen 2004, 2005, als wir gleich ins Ballhaus übernommen haben. Das lag in der Luft, die Leute rückten wieder etwas näher zusammen, da war irgendwie so eine kleine Krisenstimmung in der Stadt und es war klar, man braucht irgendwas, was die Menschen zusammenhält, was sie, also sie einander näher bringt. Und was tut das mehr als der Paartanz? Und schon
schwuppsdiwupps
war Klärchens Ballhaus übernommen und hat ja Gott sei Dank sehr gut funktioniert.
In Klärchens Ballhaus, stimmt es, dass du dort mal Prinz William und Kate Middleton begegnet bist?
Ja, das stimmt. Das war jetzt nicht der aufregendste der Ballhaus-Momente. Nein, die
Doch, bitte erzähl uns davon, wie Prinz William und Kate Middleton bei dir im Ballhaus waren.
Ganz normale
Leute. Erzähl alles ganz genau von Anfang.
Ganz normale junge Menschen, die lächelnd reingelaufen sind. Und das war ein Besuch von eben Promis, die irgendeinen besonderen
Jetzt
Ort haben wollten.
Jetzt mach das doch nicht kleiner, als es
Nein,
ist.
Nein, das ist ja nicht klein. Es ist ja toll, ist ja toll, dass sie da waren. Aber es waren auch ganz andere da oder ganz normale Menschen vor allen Dingen. Vor allen Dingen war das ein Ort für Berliner. Und dass dort irgendwelche Königskinder kommen, ist schön. Aber die Berliner haben das gefeiert. Die haben sich dran gefreut. Die haben das belebt. Das ist das, was Klärchens in den Jahren ab 2005 bis vor kurzem, möchte ich sagen, war einfach ein Ort des Lebens der Berliner.
Also man merkt, aber du bist auch wirklich sehr den Märchen verhaftet bei dir. Sind direkt Königskinder. Da bitte sag mal einmal, also du stehst so lässig am Tresen und dann kommen Prinz William und Kate Middleton rein und was haben die dann gesagt?
Also wirklich, es ist wirklich die uninteressanteste, unspektakulärste Geschichte. Das sind nette, junge Leute, die dieses Ballhaus besucht haben. Viel, viel schöner ist, wenn man abends an der Tür steht als Türsteher und die Berliner sieht, wie sie rein wollen, guckt, wie man den einen oder anderen vielleicht etwas erleichtert, aber die Stimmung, die im Ballhaus herrscht, das ist das, was die Berliner gemacht haben und sich erobert haben. Und das ist das, was Spaß macht. Das ist wie an der Strandbar, als in den ersten Jahren.
Warte,
die
ganz kurz nochmal zum Ballhaus, weil das tatsächlich ist eine meiner ganz frühen Kindheitserinnerungen. Da mag ich so 5 oder so gewesen sein. Da habe ich da um die Ecke gewohnt. Und da kamen öfter mal super betrunkene Leute vorbei und haben gesagt, was ist ein Klärchens Ballhaus? Und dann schickte man die immer dahin. Aber das war natürlich dann noch sozusagen zu Ostzeiten, als gleich ins Ballhaus halt auch zum Schwofen eingeladen hat, aber lange bevor du da was gemacht hast.
Das Ballhaus war immer ein Riesenerfolg. Das hatte
immer schon,
das hatte mal eine Schwächephase, in dem Moment sind wir gekommen. Und dann haben wir nichts anderes machen müssen, als das wieder herauszuholen, was es mal war. Und als Theatermenschen ist es natürlich, sagen wir mal, die Aufgabe, das Leben irgendwie wieder herzuholen. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen.
Also könnte man sagen, Glück und Geschick und der Zeitpunkt haben sich da irgendwie die Hand gereicht.
Ja.
So wie bei Hans im Glück. Habt ihr das auch mal in der Märchenhütte gespielt,
natürlich,
Hans im Glück?
Natürlich, Hans im Glück gehört unmittelbar dazu, weil der Hans ist ja in der Lage, jeden Lebensmoment zu einem glücklichen, zu einem tollen zu erklären. Und das wird ja jeder wissen, das ist die Kunst des Lebens, dass man alles so betrachtet, dass man immer wieder dem Ganzen was Gutes oder was richtig Gutes abgewinnt. Und das ist die Geschichte von Hans im Glück.
Kannst du das auch?
Na, ich habe das, glaube ich, einigermaßen hinbekommen. Dann musste ich so ein bisschen was dazulernen in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass das jetzt gerade wieder zurückkommt.
Über das Lernen reden wir beide gleich auch noch. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ich auch.
Kinder haben untereinander viel mehr gemeinsam, als sie trennt. Sie sind kleiner als Erwachsene, sie langweilen sich, wenn Erwachsene reden, sie mögen Spielzeug, sie können nicht Auto fahren. Also ich könnte diese Reihe jetzt ewig fortsetzen. Das legt natürlich den Schluss nahe. Wenn Erwachsene sich mögen und beide Kinder im etwa gleichen Alter haben, dass man dann die Kinder einfach zu Treffen mitnehmen kann und die werden sich dann untereinander schon gut verstehen, sind ja schließlich beides Kinder. Milchmädchen, die Rechnung bitte. Was tun, wenn mein Kind die Kinder von Freunden absolut nicht leiden kann, die Eltern dann nur noch treffen, wenn die Kinder nicht dabei sind? Diese Frage leite ich weiter an Dr. Carlotta Welding. Sie ist Emotionsforscherin und vierfache Mutter.
Plus eins. Die Antwort.
Hallo, Dr. Carlotta.
Hallo.
Ich möchte dir Christian, meinen heutigen Gast, vorstellen. Zusammen haben wir, ich habe das gerade mal durchgerechnet, 11 Kinder.
Oh mein Gott.
Also er 4, du 4, ich 3. Also einige Erfahrung mit der genannten Situation. Ja, was ist zu machen, wenn man sich selbst und den Kindern gerecht werden will?
Es gibt natürlich als erstes die pragmatischen Ansätze. Die haben wahrscheinlich die Betroffenen auch schon dutzendfach durchprobiert. Die bestehen in Kompromissversuchen, in Beschwichtigungsversuchen, in Überredungsversuchen. Aber tatsächlich kann man natürlich versuchen, dem Kind das irgendwie schmackhafter zu machen. Sei es, einen gemeinsamen Nenner mit dem anderen Kind zu finden, gemeinsame Interessen vielleicht herauszukristallisieren, eine Aktivität finden, die vielleicht beiden Spaß macht. Man muss ja sagen, dass dieses Problem wahrscheinlich eher auf die kleineren Kinder zutrifft. Denn je größer das Kind, desto eher kann das Kind natürlich auch sein eigenes Programm machen oder zu Hause bleiben oder was anderes. Das heißt, es handelt sich wahrscheinlich ja eher um Kinder im Kita-Alter zum Beispiel oder zumindest Grundschulalter. Und gerade diese Kinder sind ja in ihren Persönlichkeiten jetzt noch nicht so gefestigt. Das heißt, es geht ja nicht um unterschiedliche politische Einstellungen, die das Kind und das Freundeskind hat, sondern es geht darum, ich mag Pokémon und der andere mag Ninjago und deshalb finde ich den total doof. Und das sind
lustig wäre aber auch, wenn die Kinder sagen würden, ich habe keinen Bock, zu dem Anarcho-Kind nach Hause zu gehen.
Das wäre mit Sicherheit schwieriger. Ich meine nur, dass es meistens ja relativ situativ ist. Ne, gerade in dem Moment mag das eine Kind das andere nicht, weil gerade in dem Moment irgendwas ist. Da würde ich die erste Chance drin sehen. Versuchen, situativ eben was zu ändern. Gucken, vielleicht gibt es doch etwas, was beide interessiert. Das wäre so der erste Schritt an der Oberfläche.
Ja, dann ist es aber manchmal, also die Erfahrung mache ich jetzt häufig mit meiner 4-jährigen Tochter, die merkt dann, dass ich sie überlisten möchte und dass ich Gemeinsamkeiten suche und versteift sich erst recht darauf, dass sie jemanden nicht leiden kann. Was kann man denn da jetzt als Erwachsener, sagen wir mal, ganz doll falsch machen? Ich habe gehört, du hast da ein sehr schönes Beispiel, in dem ein Kuchen vorkommt.
Ja, ich habe tatsächlich ein sehr schönes Kuchenbeispiel. Es ist ein paar Jahre her, da war ein Freund mit seiner Tochter mit mir und meinen Kindern verabredet. Es handelte sich um ein Post-Kita-Date und wir holten die Kinder an der Kita ab. Und die Tochter des Freundes wollte gerne noch beim Bäcker vorbei und Kuchen kaufen. Und wir hielten das alle für eine grandiose Idee und dachten, super, Kuchen. Und dann äußerte aber die befreundete Tochter, dass nur sie mit ihrem Vater den Kuchen essen wolle. Und wirklich dagegen sei, dass jetzt wir, also ich mit meinen Kindern, auch Kuchen kaufe. Ja, und dann sah mein Freund sich da etwas in der Bredouille und hat das dann tatsächlich so gelöst, dass er zu mir kam und meinte, du, ich gehe jetzt mal mit meiner Tochter zum Bäcker. Ihr könnt dann ja ein paar Minuten zeitversetzt nachkommen, wenn wir den Bäcker schon verlassen haben und sozusagen heimlich euren Kuchen kaufen. Ich war dann in der Situation auch so verdutzt, dass ich das ganze Theater mitgemacht habe. Aber das halte ich ja eher für den falschen Weg. Das Gefühl war ja nicht dem Kuchen gegenüber ausgedrückt. Ja. Es ging ja an sich um was anderes, dem Mädchen. Jedenfalls war das natürlich wenig hilfreich vom Vater, diese Situation so aufzulösen und dass wir uns dann alle in diesem Kuchentheater befanden. Aber ja, genau.
Darf ich fragen, wie das endete? Also habt ihr dann gar nichts gemacht oder wie hast du das aufgelöst?
Das ganze Treffen danach, das gemeinsame Kuchenessen, wo sich dann ja eben auch herausstellte dem Mädchen gegenüber, dass wir tatsächlich doch auf eigene Faust Kuchen gekauft hatten, obwohl sie uns den Kuchen nicht gegönnt hatte.
Ja.
Das ganze Treffen war natürlich nicht unter so einem wahnsinnig positiven Stern, aber ja.
Also das heißt jetzt aber nicht, also einerseits nicht, dass man den Kindern ganz die Führung überlassen soll, andererseits auch nicht, dass man den Kindern das verbieten darf. Es müsste ja irgendwie noch was in der Mitte geben.
Genau, also nach den pragmatischen Lösungsansätzen, wenn man merkt, dass das alles zu nichts führt und mein Kind mag einfach das Kind des Freundes nicht und ich merke, dass alle Kniffs und Tricks nicht weiterhelfen, dann auf der emotionalen Ebene geht es ja darum, dass das Kind mit seinen Gefühlen da sein darf und gehört wird. Also ich würde mich hinsetzen und die Antipathie meines Kindes ernst nehmen und darüber sprechen. Und wenn alle Versuche, das irgendwie in eine andere Richtung zu lenken, nichts bewirken, dann würde ich sagen, ich weiß, du magst das nicht, das ist okay. Du musst das nicht mögen. Ich schreibe dir nicht vor, welche Gefühle du zu haben hast. Aber wir gehen da jetzt trotzdem hin oder die kommen uns jetzt trotzdem besuchen. Und ich verlange aber auch gleichzeitig nicht von dir, dass du dann da den Riesenspaß hast. Du kannst dir was mitnehmen zur Beschäftigung, nimm dir deinen Comic mit oder ein Malbuch oder ein Hörspiel, mach dann da dein Ding. Ich bin nicht enttäuscht, wenn du da jetzt nicht die ganze Zeit froh jauchzend rumhüpfst, ja, sondern du kannst dann das auch blöd finden, das ist in Ordnung, vermies nicht allen anderen noch die Stimmung mit, aber wenn du das doof findest, dann find das doof. Wir machen es aber trotzdem.
Ja, und nochmal letzte Frage. Ist es eine Frage der Dosis? Also käme im Falle von so einer Antipathie ein gemeinsamer Urlaub dann erst recht nicht in Frage? Oder ist das ähnlich zu handhaben?
Ja, also ich finde schon, dass man das eigene Kind natürlich wie einen anderen Menschen, auch einen anderen erwachsenen Menschen behandeln sollte und mit Respekt. Das heißt, wenn ich jetzt meinem Kind einen ganzen Urlaub aufs Auge drücke mit einer Person, die es einfach nicht mag, das fände ich ein bisschen nicht sehr nett von mir.
Ja. Zu viel verlangt.
Finde ich schon.
Ja, ja, ich glaube, das würde ich instinktiv ähnlich machen. Ja, das war Dr. Carlotta Welding und nächstes Mal reden wir darüber, wie das ist, wenn erwachsene Kinder nicht leiden können. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja, das interessiert mich auch.
Hab du vielen Dank und einen schönen Tag für dich.
Gerne, danke dir, tschüss. Tschüss.
Mein Gast ist Christian Schulz. Schön, dass du noch da bist, mein Lieber. Du hast die Stadt Berlin um einige echt tolle Kulturangebote bereichert. Du hast Klärchens Ballhaus, neuen alten Glanz verliehen, Holztheater gebaut, Strände aufschütten lassen, Restaurants geführt und das war noch nicht mal alles. Einmal war ich bei dir zu Hause, nachdem wir beide in der Spree baden waren, nachts. Und dann sind wir ganz romantico mit so einem kleinen Roller ohne Helm durch die Sommernacht gefahren. Beides bitte nur auf eigene Gefahr nachmachen. Ich habe nie gesagt, dass das ungefährlich ist. Auf jeden Fall waren wir dann bei dir zu Hause und ich fand eine Geldzählmaschine. Und ich sag noch, ha, 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 du Angeber, du hast eine Geldzählmaschine, wie sie in der Sparkasse steht. Ja? Da hast du geantwortet, na, hättest du Lust, jeden Abend eine Wonko-Zilliarde Euro mit der Hand zu zählen? Ja? Also lief bei dir, wirklich, kann man sagen.
Ja, das war einfach eine lange Zeit meines Lebens, war das mit dem Geld gar nicht so ein Problem.
Gar nicht so ein Riesenproblem. Aber was ist dann passiert?
Ach, das lief alles fantastisch. Ja, das war einfach das Jahr 2018, war das erfolgreichste in der Geschichte meines Unternehmens und vor allen Dingen der Strandbar und des Theaters und alles flutschte. Und ich war einfach verliebt da rein, dass wir jetzt viel Theater machen, dass wir alles noch weiter ausbauen, dass wir das Schloss, was wir mittlerweile dann auch schon anschaffen konnten aus dem Betriebsvermögen, dass wir das alles zum Blühen bringen. Und dabei habe ich übersehen, dass das andere aus den eigenen Reihen auch sehen und habe nicht realisiert, dass die Wünsche, dass meine Wünsche mit denen der anderen sozusagen so weit kollidieren oder dass das Ganze auch gerne in anderen Händen liegen kann. Und selber schuld. Wie man dazu sagt in Bayern, Obacht geben, länger leben. Man muss einfach die eigenen Träume von dem auch trennen, was die anderen wollen. Und dabei habe ich nicht aufgepasst.
Und hast du es dann ganz verloren oder was ist übrig geblieben von deinem Ich sage immer so gerne Imperium, weil das so schön.
Ja, ich habe die so Lizenz verloren und die Strandbarmitte war ja immer der Motor für die ganzen Unternehmungen, die wir gemacht haben. Egal, ob es gleich ins Ballhaus war, alles kam über den Motor Strandbarmitte. Weil da so viel Geld gemacht wurde, dass man eben Theaterschiffe finanzieren konnte, dass man Märchenhütten aus Polen holen konnte, dass man eine Tournee durch Deutschland finanzieren konnte, auch wenn die, also mit Märchen, auch wenn die Verluste gebracht hat. Und dass dieser schöne Motor war, quasi der eigene Kulturhaushalt durch eine Bar erwirtschaftet wurde, das hat ein paar Leuten nicht gepasst. Und dann hat das eben andere Eigentümer gefunden und dann babs, babs, ratz, batz war das ganze Ding auf dem Boden. Die anderen sind dann gleich pleite gegangen. Tja, Pech gehabt.
Jetzt war das sicherlich auch eine Riesenenttäuschung, weil das auch aus den eigenen Reihen gekommen ist, oder? Also das sind ja sicherlich auch Leute gewesen, denen du vertraut hast.
Ja, das nennt man auch verliebt sein in ein Projekt. Klar, ich war in das verliebt und habe übersehen, was die für Wünsche hatten und dass die auch den Wunsch hatten, das selber zu machen. Insbesondere diesen Wunsch habe ich übersehen. Und selber schuld, ganz einfach, das ist halt so.
Wir beide haben auch gesprochen in der Zeit, weil ich dich nämlich schon mal hierher zu Plus Eins einladen wollte. Und da hast du gesagt, ich kann das gerade nicht, Caro, ich kann darüber nicht reden. Ich habe hier gerade mein Schloss verloren. Ich packe das gerade emotional nicht. Woher hast du dann die Kraft genommen, doch irgendwie weiterzumachen? Dich nicht irgendwie einzubuddeln.
Nein, ich habe gemerkt, dass ich immer auf Nachfrage die gleichen langweiligen Geschichten erzählt habe.
Ja.
Und also gemerkt habe, ich komme da nicht weiter. Also musste ich mir überlegen, was muss ich daraus lernen? Und ich musste daraus lernen, dass das alles doch am besten immer ist, wenn man es auf den Inhalt reduziert. Also was will man eigentlich machen? Mhm. Und das, was ich machen wollte, Theater oder Märchen, insbesondere Märchen, das kann ich ja immer noch machen. Ich habe jetzt nicht mehr diesen finanziellen Rückraum dafür. Das Ganze muss von der Qualität und von dem Warum besser beantwortet werden oder auch das Wie muss anders aufgebaut werden. Aber es geht alles. Und es ist einfach ein neuer Teil des Lebens.
Und vielleicht auch, wenn man sich die Frage stellt, will ich eigentlich Geld verdienen oder will ich inhaltlich was auf die Beine stellen?
Ja gut, das eine lässt sich nicht vermeiden, dass man Geld verdient, aber man muss es...
Es bleibt irgendwie immer an einem kleben, voll komisch.
Also ich werde das Ganze neu aufsetzen und wir sind ja gerade dabei. Die Märchenhütten können überleben.
Ja.
Sie sind jetzt in neuen Händen eines gemeinnützigen Vereins. Und das wird hoffentlich die Zukunft sein.
Ach, das
sein.
Ist jetzt aber der letzte Stand von der Märchenhütte, dass die überleben können.
Ich habe das weitergegeben und die Menschen, die es jetzt machen, machen das jetzt eben unter dem Titel oder unter der Zielstellung, die für alle gut ist. Die Märchenhütten bleiben erhalten und es ist nicht mehr so ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen im Park, sondern es ist eine Sache, die sich nach dem Inhalt richtet, dass man die Märchen oder die Geschichten vom gelingenden Leben erzählt. Und das soll so bleiben.
Erzähl mir nochmal von dem Moment von ein paar Tagen, als du im Momijoupark in Berlin gesessen hast und über die Stadt nachgedacht hast und was du ihr eigentlich geben willst oder was du ihr schuldig bist auch.
Ich saß im Amphitheater und im Amphitheater guckt man Richtung Osten, oder wenn man Richtung Osten guckt, am Abend guckt man natürlich in den Bereich, wo es schon langsam dunkel wird. Und da sah man aber trotzdem nochmal ein paar Sonnenstrahlen und die leuchteten auf die Märchenhütten, auf einen riesen Baum, den wir Gott sei Dank mal vorm Fällen retten konnten durch einen kleinen Trick, auf die Museumsinsel, auf Kräne, die im Hintergrund Bautätigkeit signalisieren. Und man merkte, das Ganze ist Berlin. Das ist Berlin. Da steht so ein olles Theater. Und dann eine kleine Pizzeria, die ein bisschen was von Italien hat. Eine Bühne, die wir gerade mit letzter Kraft noch hingezimmert haben. Und das ist aber das eigentlich Wertvolle. Dieser Ort, so wie er ist,
auch und wie das, unfertig und wie rau.
Ja, und wie hingebastelt aus der Not oder aus dem, wie es halt nun mal jetzt ist. Es ist nicht mehr viel Geld da, also muss es mit Leidenschaft passieren. Und das ist Berlin. Und diese Orte gibt es nur ganz wenig. Wir wissen, alles Tacheles ist auch futsch. Wir müssen daran uns orientieren, was sind die wichtigen Dinge. Und die wichtigen Dinge sind es die Leute, die Künstler, die Impresarii, die alle, die was auf die Beine stellen, dass die das machen, was sie machen wollen und sich nicht auf irgendwelche anderen Pfade begeben.
Zwei Dinge faszinieren mich gerade. Zum einen, der Plural von Impresario ist offenbar Impresarii, das war mir nicht klar.
Das ist Italienisch, ja.
Und das andere ist, dass du während der ganzen Zeit, die du gerade über Berlin geredet hast, hast du die Augen zugemacht.
Ja, man muss es doch vor sich sehen, was da verloren geht oder was man noch retten kann. Und du hast mich nach diesem Moment gefragt im Amphitheater. Manchmal sitzt man wo und guckt noch auf einen Hauch von altem Berlin, auf einen Hauch von dem, was wir aus der Nachwendezeit vielleicht noch retten können. Und dazu gehört eben einfach mal der Monbijou-Park mit all seinem Drum und Dran.
Ja, der Monbijou-Park ist der Ort, an dem ich schwimmen gelernt habe. Das ist auch tatsächlich auch der Ort meiner Kindheit. Kein Park, in dem ich so viel Zeit verbracht habe als Kind. Aber man muss vielleicht auch mal sagen, dass es nicht nur die alten Sachen in Berlin rettenswert oder schützenswert sind, dass ja auch ständig viele neue Sachen entstehen, die auch ganz schön sind. Also, weißt du, es sind nicht nur Sachen aus den späten 90ern und Anfang der 2000er Jahre.
Natürlich, selbstverständlich. Das ist keine Absage ans Neue, sondern es gibt aber ein paar Sachen, die erhaltenswert sind, Nachwendeprodukte. Ja. Der Monbijou-Park ist ein Ort, wo wir noch ein paar schöne Spuren aus der Vergangenheit haben. Immerhin ist es ein Nazi-Bunker, auf dem das alles steht. Der muss auch irgendwie verarbeitet werden. Was ist schöner, als wenn auf einem Nazi-Bunker
Märchen
Theater
gespielt
wird.
Werden?
Ansonsten ist es eine langweilige Brache. Und das ist aber Berlin, dass man aus dem, wie es ist, was macht. Das kann natürlich auch was Neues sein, selbstverständlich.
Indem Christian Schulz das sagt, schließt er wieder die Augen. Finde ich total schön. Das gefällt mir gut. Christian Schulz, mein Lieber, eine ereignisreiche und hochemotionale Stunde plus eins geht jetzt gewissermaßen zu Ende schon für uns zwei. Ich habe noch eine Frage an dich. Gibt es ein Geräusch aus deiner Kindheit, an das du dich besonders gerne erinnerst?
Ich erinnere mich an ein Geräusch, was mich zumindest sehr bestimmt hat, und das war das Ploppen der Tennisbälle. Ich habe meine ganze Jugend damit verbracht, möglichst guter Tennisspieler zu werden.
Ach, ich dachte, du wolltest ein möglichst guter Fußballer werden. Alter, was kann er nicht?
Das hat sich so ergeben. Und das hatte bestimmt viel Gutes, aber es hätte auch sinnvollere Dinge geben können.
Plipp, plopp. Klingt das
genau.
So?
Klock, klock.
Plipp, plopp. Plipp, plopp. Das Ploppen der Tennisspieler.
Ich denke daran, dass ich besser hätte Gitarre spielen lernen sollen in der Zeit. Ich will nicht eine Absage an den Sport erteilen. Ich sage nur, diese Zeit in den 80er Jahren in Oberbayern, das war einfach eine Zeit, da hat man sich um ganz andere Sachen gekümmert. Da gab es keine Umwelt, nix. Da ist man einfach so vor sich hin entwickelt worden.
Verstehe.
Oder hat sich entwickelt für irgendeinen Blödsinn. Und deswegen gab es ja den Wechsel nach Berlin. Und irgendwie kam ich Gott sei Dank dann noch darauf, dass man auch Theater machen kann.
Doch noch Sinn in die Sache, ja, verstehe ich. Christian, es war sehr schön, dass du da warst.
Danke auch.
Es war tatsächlich sehr emotional und ich habe mich sehr gefreut über das schöne Gespräch und ich drücke dir die Daumen, dass es weiterhin möglich ist, was du da träumst.
Ach, das Gute wird sich schon irgendwie durchsetzen und die Märchen gehören zu dem Guten und Wichtigen und die sind stärker als vieles andere.
Obwohl es bei den Ärzten heißt, ja, so muss ein Cowboy sein, dreckig, feige und gemein, das Böse siegt immer.
Tja. Das mag sein. Nichts gegen die Ärzte, aber den Märchen. Wollen wir hoffen, das ist eine Ausnahme.
Tschüss, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Das war's mit unserem Lieblingsgast-Podcast für diese Woche. Und ich möchte es aber nicht versäumen, Sie noch auf unseren Geschichten-Podcast hinzuweisen. Es geht in dieser Woche um einen Mann, um Stefan, dem vorausgesagt worden war, dass er wirklich nicht mehr viel Zeit zu leben hat. Aber er lebte und lebte und lebte. Und lebte. Theresa Sickert hat die Geschichte mitgebracht.
Also das war einfach eine wahnsinnige Glückserfahrung. Also ich meine, verliebt sein ist ohnehin schon toll, aber in so einer Situation ist es natürlich besonders.